Ich möchte heute ganz anders anfangen. Annemarie, kannst du nach vorne kommen? Eigentlich wolltest du gar nicht heute kommen, konntest gar nicht hierher kommen. Aber ich freue mich, dass du da bist. Komm, wir wollen dich segnen. Weißt, der Teufel greift körperlich manchen Menschen an. Und wir freuen uns, dass du trotzdem geschafft hast und dem Teufel zum Trotz trotzdem gekommen bist. Halleluja, wir wollen für dich beten und dich segnen. Komm, weiter vor. Winfried, legst du auch deine Hände auf. Und wir heben unsere Hände auf zu unserer Schwester, dass sie trotzdem von dort so weit her gekommen ist. Und Jesus wird dich tragen. Halleluja. Vater, ich danke, dass du unsere Schwester trägst und bisher getragen hast. Und wir dürfen unsere Geschwister dir alle anbefehlen. Wir trauen auf dich, Herr Jesus. Nicht auf Fleisch und Blut, nichts auf uns verlassen wir uns, sondern auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir segnen Annemarie jetzt. In Jesu Namen, Gesundheit, Kraft und Stärke soll diesen Körper durchfluten. Herr, sie soll springend, lobend, dankend nach Hause kommen. Und alle Schwäche soll weichen von deinem Kind. Halleluja, halleluja. Der Herr ist dein Hirte. Der Herr führt dich auf rechter Straße. Der Herr gibt dir jeden Tag neue Kraft. Der Herr ist deine Hoffnung, deine Freude, dein Licht, dein Leben, dein Heil. Halleluja, halleluja. Ich preise den Namen des Herrn und lobe den Namen des Herrn über meine Schwester und über alle, die irgendwo auch hier heute Abend irgendwo angefochten sind am Leibe. Der Herr ist der Arzt. Halleluja. Dr. Jesus ist hier. Dr. Jesus ist hier. Er ist Psychologe. Er ist Experte für alle möglichen Krankheiten, Leiden und Sorgen. Und Probleme. Er kennt sich mit Nerven aus, er kennt sich mit Gedanken aus. Ja, Herr, du bist der Spezialist, unser Spezialist, Herr Jesus. Und segne sie, Schwester, und stärke sie in Jesu Namen. Amen. Sei stark. Amen. Gott segne dich. Lass uns Platz nehmen. Es wird gut werden. Wir trauen dem Herrn. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Heute habe ich ein Wort aus, mehrere Worte eigentlich über Ismael. Wir haben schon sehr viel über Israel gehört und wir werden auch die nächsten Tage noch mehr von Israel hören. Und zwar nächsten Sonntag wird Claudia Berg da sein und wird erzählen uns morgens im Gottesdienst über Alltag in Israel wissen. Und ich möchte euch einladen zu diesen Gottesdiensten, also Sonntag um 10 Uhr und dann nachmittags um 14.30 Uhr ist Frauenbrunch, also Sonntag, den 15. Januar. Und das Thema wird sein Israels Gottesfurcht und Menschenfurcht. Und Claudia arbeitet unter Neueinwanderer in Israel, unter Holocaust-Überlebende, Terroropfer, unter alleinerziehende Mütter und so weiter. Sie hat einen guten Dienst und ich möchte euch einladen. Kommt, hört das an, also Frauennachmittags ganz besonders, wird auf Frauenbrunch sein, bringt was mit zum Knabbern, lasst uns gute Zeit haben. Aber morgens wird sie so für alle ein bisschen Einblick geben in der Arbeit. Es ist keine leichte Arbeit. Man muss bald Russisch lernen in Israel, denn die meisten Einwanderer kommen ja aus Russland und Rumänien und so weiter in dieses Land, also nicht nur Hebräisch. Aber sie wird erzählen uns, was Gott tut, wie Gott sie gebraucht und ja, Gott benutzt ihr Leben. Dann die nächsten Themen. Am Samstag wird das Thema sein, die Zeit der Wiederherstellung ist gekommen, also nicht morgen, sondern nächste Woche. Dann wird am Freitag das Thema sein, sei stark durch Gottes Stärke. Und dann am Mittwoch wird das Thema sein, pass auf vor unreine Geister. Es gibt auch fromme Geister. Und die frommen Geister, die sind schlimmer als die dreckigsten Teufelsgeister. Die frommen, weißt du, wenn du Teufel, dann siehst du Hörner, Pferdefuß und Schwanz und sowas, dann siehst du, das ist der Lauswurf. Aber die frommen, die kommen so mit Schein und Heiligkeit und Nimbus und so weiter. Und dann denkst du, ach, das ist doch so lieber Bruder, so liebe Schwester. Und dahinter steckt der Teufel. So, heute, Ismael, wo bist du? Vielleicht sagst du ja, das sagt mir gar nichts, diese Geschichte. Aber diese Geschichte hat mir sehr viel zu sagen gehabt. Ismael ist ein Mensch gewesen, der zuerst einmal willkommen, man hat sich gefreut, jetzt haben wir jetzt endlich mal einen Buben am Hof. Und dann sollte er wieder fortgeschickt werden, also sehr dramatische Geschichte. Seine Mutter auch, die Hagar. Und da gab es so Spannungen im Haus Abrahams. Ich mache das Überschrift, bitte, liebe Schwestern, seid nicht böse auf mich, aber ich werde hier bei Sarah und Hagar einfach Weibergeschichten nehmen. Da weißt du, da reiben sich die zwei Frauen, machen sich kaputt. Weibergeschichten. Also bitte nimmt das nicht so dramatisch, wenn ich dann so sage, denn Paulus sagt ja auch, entschlagt euch der Altweiberfabeln. So, also das ist nicht diskriminierend, wenn ich das so sage, aber hier sind es solche Spannungen. Und du siehst, der arme Junge, der ist nicht gefragt worden, der ist nicht gewollt worden, der ist zwischen den zwei Frauen dazwischen hineingeraten und wird ja aufgerieben fast. Aber Gott sei Dank, Gott war mit Ismael. So, jetzt zum Ismael. Mein Thema ist also, Ismael, wo bist du? Wo steckst du? Was machst du? Weißt du, zuerst einmal, dieser Junge hat gar kein einfaches Leben gehabt. Mit 13 Jahren wird er fortgeschickt mit der Mutter in die Wüste, ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot und dann guck, dass du überlebst. Und er hat sich das Leben nicht ausgesucht, das er gelebt hat, Ismael. Von ihm stammen ja die Araber alle ab. So wie von Isaak die Juden, die Israeliten und noch so viel mehr abstammen. Also, er hat sich das Leben nicht ausgesucht. Er hat ein schwieriges Leben gehabt. Musste mit Null anfangen, in der Wüste, mit Null, mit gar nichts. Seine Mutter wurde geschwängert. Sie musste sich fügen. Sie war eine gekaufte Sklavin. Und konnte sich nicht wehren. Also, sie musste gehorchen. Sie musste also das tun, was Sarah und was Abraham verlangten. Und sie musste alles sich gefallen lassen. Sie hat kein Recht gehabt. Also, wenn man die Geschichte, den Hintergrund studiert. Und vom Gesetz war alles in Ordnung, was da passierte. Aber vor Gott war es nicht in Ordnung. Vor Gott war es nicht in Ordnung. So hätte sie sich gewehrt. Sie hat sich auch gewehrt. Sie ist weggelaufen, dass sie, nachdem sie merkte, dass sie schwanger ist. Aber Gott hat sie wieder zurückgeholt. Hagar, geh wieder zurück zu deiner Herrin, füg dich wieder. Und das, was von dir geboren ist, das ist von Gott. Und das ist im Willen Gottes. Auch wenn jetzt Techtelmechtel war oder menschliches Hinzutun und im Fleisch gewesen ist, du musst dich fügen. Hagar, geh zurück wieder. Gott schickte sie zurück. Sie soll das Unrecht durchstehen, so schlimm wie das ist. Du musst vorstellen, jetzt die Sarah, die gibt immer eins drauf. Und das Kind soll sie austragen, sie soll sich demütigen, sie soll sich weiter Unrecht gefallen lassen. Das ist die Situation, in der jetzt die Hagar drinsteckt. Abtreibung, das wäre für sie Sünde gewesen. Stell mal vor, Hagar hätte abgetrieben, da hätte Israel abgetrieben, Jesus abgetrieben, Propheten abgetrieben, Moses abgetrieben, ja, das ganze heilige Volk abgetrieben, hätte sie das gemacht. Sie hat es ausgetragen und Gott sei Dank, dass sie das getan hat. Und dass dann nachher der Isaak kommen konnte. Und was da war, sie gehorcht Gott und beugt sich. Gott ist gehorsam, diese Hagar. Und nachdem Sarah ihr Kind kriegt, diesen Isaak, muss Abraham seinen eigenen erstgeborenen Sohn fortschicken. Denn der Sohn oder die Nachkommenschaft ging über den Vater, nicht über die Mutter. Im Alten Testament bei den Hebräern und bei den Juden. Also er muss seinen erstgeborenen Sohn wegschicken. Ismael war sein erstgeborener Sohn, wie auch immer. Und Sarah liegt ihm ständig in den Ohren. Abraham, tu das, ich kann es nicht mehr aushalten, ich will es nicht mehr aushalten. Und ich vertrag nicht den Bengel, den Lump schickt nach Hause, diesen Bastard oder was es auch immer ist, schickt ihn fort. Und jetzt müssen zwei Leute leiden, Hagar und Ismael. Ist das fair? Ich frage mich selber hier, wenn ich so diese Geschichte lese, ich darf wohl kritisch lesen, ist das in Ordnung? Ist das richtig? Eine Frau, jetzt wird allein fortgeschickt, alleinerziehend in die Wüste, nicht so einfach, jetzt kommt Sozialamt und kommen die ganzen Institutionen. Nein, sie muss allein auf sich gestellt das Kind dort in der Wüste erziehen. Das ist ja eine Zumutung, eine Mutter mit einem 13-jährigen Jungen fortzuschicken. Ist das brutal? Für mich schon, auf jeden Fall. Auch wenn es von frommen Leuten passiert. Und du siehst manchmal, wie fromme Leute sein können. Die können da über Leichen gehen. Und das ist so der Fall hier. Eine Mutter bleibt eine Mutter. Egal, auch wenn sie eine Sklavin gewesen ist. Und sie will nicht mit ansehen, wie ihr Junge verreckt in der Wüste. Verdurstet, verhungert. Denn sie hat nur für ein bisschen Brot mitbekommen, ein bisschen Wasser. So für die nächste Etappe, dass sie aus den Augen, aus dem Sinn ist. Sie will das nicht ansehen, sie ist eine Mutter. Und das alles, damit die Sarah endlich ihre Ruhe hat zu Hause. Aber Ruhe hat sie nicht gehabt. Damit der Gesegnete, jetzt der Isaak, gedeihen kann. Ich rede jetzt ein bisschen ironisch, aber ich möchte, dass ihr was versteht, was dahinter steckt. Die Geschichte, die ist grausam. So, und da sollen jetzt andere die Spannungen ertragen und nicht mehr mein Isaak. Und ich und so weiter. Jetzt sollen andere dafür leiden, sterben oder dahin siechen. Was es auch immer gewesen ist. Denk einmal ehrlich über das Unrecht nach. Weißt du, ohne Schönfärberei oder fromme Schönfärberei, ohne jüdisch und christlich darüber zu denken und zu urteilen, ohne dass du jetzt biblisch und christlich oder religiös denkst, nein, das ist grausam. Eine Frau zuerst mal benutzen und dann in die Wüste schicken, mit dem Jungen. Das war Hagar und Ismael. Was sie dort erlebten, Und das muss alles verkraftet werden. Und ich sage mir manchmal, was müssen manchmal Leute hier in unserem Land ohne Wüste und ohne dem ganzen Gesetzesvorschrift, was heute ist, alles verkraften und ertragen. Menschen sind keine Gegenstände. Und so wurden die Sklaven dort behandelt und die Sohn. Menschen sind keine Roboter oder Monster, dass man mit ihnen alles machen kann, was man will oder was einem einfällt. Ja, der Herr will's. Bin ich sicher, ob der Herr es will. Nirgendwo hat der Herr gesagt, mach das. Die Sarah hat es gesagt. Und die Sarah hat gesagt, mach du, zeug jetzt mit der Hagar dein Kind und unser Kind, damit du ein Erbe hast, damit nicht Fremde dein Gut erben hier. Das hat der Sarah gesagt. Menschen haben noch ein Herz, die fühlen noch was, die fühlen Schmerzen. Die sind nicht Metall und Stein und Holz, nein, die haben noch ein Gefühl. Menschen sind auch keine Tiere, die man so, jetzt kann man schlachten, jetzt kann man davon schicken. Menschen werden manchmal sehr, sehr, sehr miserabel behandelt. Manches Tier wird besser gestreichelt und geliebt und gefüttert und abgefertigt und so weiter. Kriegt noch Gnadenbrot womöglich. So, und aber hier muss ein Mensch, und das ist Ismael. Ismael, was und wie viel Unverschämtheiten musst du hier ertragen? Denkt über diese Geschichte nach. Nur ich lasse es in den Raum hinein und so weiter. Hagar wurde ausgenutzt, bis geht nicht mehr, als Sklavin, als Mensch, ihre Gefühle missbraucht und jetzt geh fort, hau ab, verschwinde. Ich habe hier nichts zu suchen. Was können Sklaven dafür, dass sie Sklaven sind? Denkt darüber nach. Was können Sklaven, dass sie Sklaven sind? Sie sind irgendwo überwältigt worden, irgendwo geraubt worden, irgendwo geschnappt, mitgenommen, dann verkauft. Sklaven können nichts für ihre Sklaven sein. Wer geht schon freiwillig in Sklaverei? Wer lässt sich freiwillig vergewaltigen oder sich ohne sich zu wehren? Aber hier gab es nichts mehr zu wehren. Sie wurde gekauft vom Markt und jetzt wird sie so behandelt. Man muss sich vorstellen, was für eine Schwangere bedeutet, zu fliehen. Damals in der Wüste. Die Schwangere, die war schwanger und jetzt, natürlich, sie hat auch was eingebrockt. Sie hat sich was eingebildet. Oh, Sarah, jetzt bin ich besser. Ich krieg jetzt ein Kind. Du kriegst kein Kind. Verstehst du, bist tot. Du kriegst keine Nachkommen. Aber ich, du siehst also, was, wohin der Stolz sie hingebracht hat. Weißt du, wenn du schwanger wirst, kriegst du Probleme. Und wenn du noch vom Abraham schwanger wirst, doppelt so viel. Warum auch immer. 2000 Jahre, diese Katastrophe ist noch nicht aufgearbeitet worden. Also, oder 4000 Jahre eigentlich. Und diese Geschichte geht einfach weiter. Wir müssen sehen, also die Jesus-Geschichte ist ähnlich. Auch da für die Schwangere, sie muss fliehen nach Bethlehem und wir kommen ja von Weihnachten her, was da alles so war nach und nach. Es sieht so aus, dass die Herren da irgendwie machen können, was sie wollen. Also die Herrschaften Sarah und Abraham, sie können machen, was sie wollen. Sie können ihre Launen ausleben, ihre Lust ausleben und bleiben ungestraft, denken wir manchmal. Das ist unsere Welt, unsere Gesellschaft. Ich möchte auch hier unsere Gesellschaft ankreiden und angreifen und sagen, guck mal, wir werden ausgenutzt manchmal, bis es geht nicht mehr und dann kann es gehen. Auf Wiedersehen. So, wer gibt Recht? Wer verschafft einem Recht? Wo ist das Recht überhaupt? Wir fragen mal. In diesem Fall frage ich mich, wo ist das Recht? Anscheinend macht Gott sogar noch mit. Und noch mit und so weiter. Und das wird alles aufgebauscht. Und ja, der Herr wollte den Isaak, dass der Segen über den Isaak kommt. Und dann erzählen wir dann nachher so Geschichten und so weiter, der Segen über Isaak. Aber Ismael war der Erstgeborene, dem Gesetz nach, dem Fleisch nach. Kommt Paulus natürlich, was du in Galater liest, ist und so weiter, das ist ein Fleisch gewesen. Ja gut, dann hätten sie auch im Fleisch sterben sollen. Das war Fleisch. Und dann versucht man das zu vergeistlichen und irgendwie was anderes. Gottes Wille war, dass die Menschen glücklich sind, dass die Menschen geholfen werden. Und es war der Wille Sarahs und so weiter. Es war, Entschuldigung jetzt, Weiberidee. Das geht jetzt nicht so. Das nimmst jetzt die Hagar, das ist meine Magd, die dient mir, die geht jetzt mit dir ins Bett. Du siehst, das war Sarah ihre Idee. Das wollte Sarah. Und Abraham, naja, was war er? Er tat, was Sarah ihm sagte. Sarah drängte Abraham ein Kind zu zeugen auf, ohne göttlichen Auftrag, steht nirgendwo, dass das von Gott befohlen wurde. Du siehst also, Abraham wurde aufgedrängt. Das war Sarahs Forderung, rein menschliches Tun, im Fleisch jetzt hier. Gott hat hier nichts zu sagen gehabt, wurde gar nicht gefragt. Sarah dachte nur egoistisch, dass wenigstens sie noch auf irgendeine Art und Weise, meine Magd bringt Abraham sein Kind. Meine Magd. Sie dachte egoistisch und sie wollte Abraham noch auf menschliche Art Nachkommen verschaffen. Doch Sarah hat Ismael nicht als ihren Sohn angenommen, nirgendwo, dass sie dann gesagt hätte, Abraham, den Sohn schenk ich jetzt, das Sohn meiner Magd kriegst du jetzt. Oder das geweiht wird, im Gegenteil, dein Sohn, den du gezeugt hast. Lies mal die Geschichte aufmerksam. Im Gegenteil, sie verlangt noch, dass der Sohn davongejagt wird und die Mutter noch dazu. Und ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Hagar wurde nur als Mittel benutzt. Wie oft wurdest du schon als Mittel von irgendjemandem benutzt, um hochzusteigen? Und wenn dann oben warst, dann kannst du gehen. Danke. Wiedersehen. So, das ist nur diese Geschichte jetzt. Und außer Jesus hat niemand sowas erlebt, was der Ismael und Hagar erlebten, außer Jesus und Maria. Diese Geschichte wiederholt sich wieder. Das ist diese Erlösungsgeschichte, ein Stück der Erlösungsgeschichte. Jesus hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Jesus war der Sohn der Maria, nicht der Sohn Josefs, der Sohn der Maria. Gott sagte zu Abraham, nicht das Gesinde wird dein Erbe erben, nein, sondern das, was aus seinem Schoß hervorgeht, bevor er Ismael zeugte. Lange Verheißung gegeben, er konnte bloß nicht lange warten. Weißt du, wir Menschen, sogar auch fromme Menschen, sind so ungeduldig. Herr, das müsste, hätte schon gestern passiert sein sollen. Das ist wie bei der Presse, bei den Medien, also oder in der Druckerei. Das sollte gestern schon fertig sein, was du heute bestellt hast. Und so soll es auch ganz schnell gehen. Ja, aber es war nicht so. Er musste noch warten. Er musste noch warten, bis er 83 oder bis Sarah 83 ist. Und dann war der Ismael geboren und 13 Jahre später dann nachher ihr Isaac. Weißt du, die Sympathie oder was uns gefällt und was recht ist und nicht recht ist, das müssen wir Gott überlassen. Gott urteilt recht. Und Gott lässt die Hagar, und das ist jetzt das Erstaunliche, jetzt bitte pass gut auf, von Sarah. Kannst du mir von Sarah irgendwo eine Bibelstelle nennen, dass Gott zu der Sarah gesprochen hätte, so wie er mit der Hagar geredet hat? Es gibt keine Stelle dafür. Zu Abraham hat er gesprochen, ja, aber nicht zu Sarah. Gott lässt die Hagar nicht aus den Augen, beobachtet, wo sie hingeht. Sogar als sie schwanger in die Wüste rennt, Hagar, wo läufst du hin, was machst du? Gott geht der Hagar nach, weil sie die Frucht oder das Kind von Abraham, den erstgeborenen Nachkommen in sich trägt. Gott selbst fragt Hagar, was tust du da? Verzage nicht, verzweifle nicht. Gott hat die Stimme dann deines Sohnes gehört. Von Isaak heißt es nirgendwo. Gott hat das Gebet Isaaks gehört, obwohl er sehr viel gebetet hat. Hagar erblickt und erspäht den Brunnen und in dem bleiben sie. Und später kommt Isaak und Ismael an diesem Brunnen auch wieder zusammen. Sie werden eins, sie treffen sich, die beiden Halbbrüder. Der Teufel wollte, dass Hagar und Ismael in der Wüste verrecken, dass niemand davon überlebt. Das wäre der Sarah am liebsten gewesen, dass nichts mehr wieder zurückkommt. Aber leider, dann hört sie in den Nachrichten, Ismael ist ein großes Volk geworden. Ismael hat sich vermehrt. Und bis heute, die Araber, die leben ihr Leben dahin. So, die Situation war aussichtslos. Damals für die Hagar und es auch heute. Und viele Menschen befinden sich in aussichtslosen Situationen. Auch vor allem Menschen, die vergewaltigt, missbraucht worden sind. Und wenn ich diese Botschaft bringe, ich möchte Menschen Trost zusprechen. Leute, gebt euch nicht auf. Gott gibt niemand auf. Gott gibt niemand auf. Wir geben manchmal jemand ganz schnell auf. Also komm, lass es bleiben, das Hopfen und Malz verloren. Und dann stoßt man raus, jagt man davon, weit mit dem Tode nach, dem Tode. Gott erscheint Hagar. Und Hagar entdeckt Gott. Hagar entdeckt Gott. Und die erste große Bezeichnung von Gott, der mich sieht. Gott, El Roy, Gott, der mich sieht. Das ist eine erste große Gottesoffenbarung. Sie bekommt die große Offenbarung Gottes. Gott, der mich sieht. Nicht die Sarah. Sarah lacht nur dumm. Und dann kommt der Engel sogar und weist sie zurecht. Also hör mal, warum lacht deine Frau da hinter dem Vorhang? Als sie gehört hat, über ein Jahr werde ich kommen und deine Frau wird ein Kind haben. Dann lacht sie. Aber hier, und Ismael heißt Gott hört. Gott hört. Und Isaak heißt nur Gott lacht. So, Sarah lacht nur, weil sie nicht glauben will oder nicht glauben kann, was auch immer ist. Gott lässt die Sarah links liegen, weil jetzt sie das veranlasst hat. Ismael, wo bist du? Das ist meine Botschaft. Wenn Menschen die Bibel falsch verstehen oder anwenden oder zu ihrem Gunsten auslegen, da kann Gott nichts dafür. Da kann Gott nichts dafür. Wenn Menschen dann irgendwie einen Impuls bekommen, dann falsch deuten, das ist ich, das bin ich, das ist, da kann Gott nichts dafür. Auch der Heilige Geist nichts dafür und auch der Herr Jesus Christus nichts dafür und niemand, wenn die falsch deuten. Ismael ist ein Sohn der Verheißung gewesen, ein Sohn für Abraham, der Erstgeborene, egal was die Frommen denken und reden darüber. Gott weiß die Not der Hagar, Gott weiß, was die Hagar hat sich bestimmt gewehrt und sagt, nein, bitte habt ihr es auch wirklich geprüft und wirklich Gott gefragt. Die haben Gott nicht gefragt. Wenn die Gott gefragt hätten, wäre was anderes passiert. Aber jetzt ist die Sache so passiert, wie passiert ist. Dann schließt Gott mit der Hagar einen Bund und Gott segnet die ganze Geschichte. 1. Mose 16, Vers 10 bis 12. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, das heißt zu Hagar, ich will deinen Samen also mehren, dass es vor großer Menge nicht soll gezählt werden. Also das ist genau die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Zahlreich wie Sand am Meer. Niemand soll zählen. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. Den Namen sollst du Ismael heißen. Also sogar den Namen bekommt sie gesagt. So wie du sollst ihn Jesus nennen, so bekommt hier durch den Engel die Hagar diese Befehl, du sollst den Sohn gebären, sollst Ismael nennen. Darum, dass der Herr dein Elend erhört hat. Der Herr hat dein Elend erhört. Und ist erst schwanger. Der ist noch gar nicht da. Verstehst? Denk diese Geschichte, stell dir vor. Und er wird ein wilder Mensch sein. Das lesen manche und deuten das falsch aus, weil sie vielleicht den Hintergrund nicht kennen. Seine Hand wird weder gegen jedermann sein und jedermanns Hand wird weder ihn sein. Und er wird gegen alle seine Brüder wohnen, also gegenüber allen seinen Brüdern. Und er wird eigentlich, wenn du es richtig übersetzt, nimmst diese Stelle, er wird für den einen Gott streiten, heißt es auf Deutsch gesagt. Er, so wie Nimrod ein Kämpfer vor dem Herrn, so wird er wird für den einen wahren Gott, für den Gott Abrahams kämpfen. Und guck mal die Moslems heute an. Allah. Verstehst du? Und das sind die ganzen Araber. Die ganze arabische Welt ist so in diese Richtung. Darum geht's weiter, Kapitel 17, 1. Mose 17, Vers 20. Ich will nur diese Geschichte. Gott war mit Hagar. Und niemand sollte sich erlauben, sagen, Gott ist nicht mit den Arabern. Gott hat die Araber genauso erwählt, wie er die Juden erwählt hat. Und sie sind alle Nachkommen Abrahams, so zahlreich wie Sand am Meer. So zahlreich wie Sand am Meer. Und dazu, und jetzt geht's weiter hier, dazu um Ismael habe ich dich auch erhört, hat Gott gesagt. Siehe, ich habe ihn gesegnet und ich will ihn fruchtbar machen und mehren gar sehr. 12 Fürsten wird er zeugen, genauso wie Isaac. Und, na, Isaac nicht einmal, Jakob erst. Er ist in der nächsten Generation. Diese Generation ist nicht mehr mitgenommen worden. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen, aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak. Und das der Bund, wir müssen sehen, Erstgeburt und dann der Bund, wo der Segen, wo Jesus kommt. Und das hat Gott sich vorgenommen, durch Isaak kommt Jesus. Das ist kein Problem und das ist keine Schwierigkeit. Weißt du, ein Mensch hat eine andere Berufung, eine andere Aufgabe und eine andere Sendung. Und der Bund, den Gott jetzt besonders, was er vorhat, Erlösung zu bringen, das wird durch Jesus und durch Isaak passieren. Und nicht durch Ismael. Aber Ismael wird ein großes Volk sein, wird zahlreich sein wie Sand am Meer. Und da heißt es hier, will ich aufrichten, denn dir Sarah gebären soll um diese Zeit im anderen Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham weg und so weiter. Und Sarah lacht, dass sie das hörte, als der Engel das erzählte, konnte gar nicht glauben. So, beides von Gott vorbereitet, beides von Gott geplant. Die Geschichte mit der Hagar, auch wenn sie Mist gebaut haben, Entschuldigung, auch wenn sie nicht auf Gott geachtet haben, Gott macht trotzdem alles noch gut. Und Gott macht wunderbar und genau erfüllt Gott sein Wort so zahlreich wie Sand am Meer. Das sind jetzt nicht nur 12 Fürsten, sondern jetzt sind es 24 Fürsten. Ich denke, das ist Abraham und also Isaak und Ismael. Das sind 24 Stämme, die dann geboren werden. Was wir hier von den Stämmen gehört haben heute, den Segen da über die Stämme. Das Gleiche kann man auch über Ismael nachher sagen. Auch ich will der Magd Sohn zum Volk machen. Darum Kapitel 21, das ist dein Same. 1. Mose 21, Vers 13. Ich will also auch den Sohn deiner Magd zum zu deinem Nachkommen zählen, sie gehören auch dazu. Und dann lese ich weiter von Vers 17. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel rief vom Himmel zu Hagar und sprach: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat erhört die Stimme, jetzt nicht deine Stimme, die Stimme des Knaben, des Jungen, des Kindes. Denn er hat gehört die Stimme des Knaben, der da liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Gott macht Geschichte. Ismael, du bist nicht aufgegeben. Isaac, du bist nicht aufgegeben. Und du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Du bist nicht aufgegeben. Gott macht Geschichte. Und weil Abraham, der Urheber, der Vater des, war, auch wenn er menschlich gehandelt hat. Weißt du, und wir müssen manchmal auch vergeben und verzeihen Leuten, wenn sie manchmal menschlich handeln. Wenn sie rein menschlich handeln. Abraham hat nach seinem Gutdünken menschlich gehandelt. Und Gott hat sich dann nachher bekannt und gesegnet. Ismael hat den Erstgeburtssegen, also als Erstgeborener, und das kann er nicht abschütteln, das kann er machen, wie er will. Selbst, guck mal, ja auch Esau, den Erstgeburtssegen, der kann verkaufen, aber er ist der Erstgeborene und bleibt. So, auch die Sarah, die kann sich strampeln, so viel sie will. Ismael ist der Erstgeborene. Kannst noch so viel Böses darüber reden und dem das absprechen und davonjagen und so weiter. Gottes Segen kann man nicht manipulieren. Menschen haben keinen Einfluss auf den Segen Gottes. Wenn Gott segnet, da ist man gesegnet und da kannst du machen, was du willst. Aber wir finden hier eine große Wahrheit in dieser ganzen Geschichte. Ismael, wo bist du? Jesus sagte der Bergpredigt ein interessantes Wort. Selig sind die da Leid tragen. Hast du vielleicht gelesen in der Bergpredigt? Selig sind die da Leid tragen. Ich habe mich gefragt, worüber Leid tragen? Über sich selber? Über das Elend, das man jetzt durchmacht. Selig sind die da Leid tragen. Und es gibt eine alte Bibelübersetzung, und da heißt es, selig, die da Leid tragen über die Verlorenen. Selig sind die, die Leid tragen über die Verlorenen. Über die Armen, über die Ausgestoßenen. Nicht über sich selbst. Weißt du, Egoisten tragen immer Leid über sich. Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen und so weiter. Die tragen Leid immer. Ja, ich habe gar kein Geld und jammern. Nein, Leid tragen über die Verlorenen. Leid tragen, aber das ist hierbei in dieser Familie nicht der Fall gewesen. Am liebsten hätten sie gehabt, dass diese Geschichte gar nicht passiert wäre und verschwunden wäre. Doch, das Ismael war ein Sohn eines gesegneten Mannes. Bitte, er war Sohn eines gesegneten Mannes. Und da heißt es weiter, Ismael lebte in der Wildnis von Paran. Paran, das heißt ausgegraben, 5. Mose 33, Vers 2. Ist nicht näher bezeichnet, ist ein Gebirge, ausgegraben, wie auch immer. Hier geht es um Gottes Herrlichkeit, ausgegraben Paran, ein schwieriger Text. Aber der Segen Gottes geht weiter und hier beginnt der Segen Moses natürlich. Hier in Paran, da wo eigentlich der Ismael sich niederlässt, da beginnt der Segen Gottes. Da beginnt Ismael zu leben und er ließ sich nieder in Paran, in einem gesegneten Land, wo dann der Segen über Israel ausgesprochen wird, was wir gehört haben, die Stämme und so weiter. Gottes Wege versteht nicht jeder. Den meisten ist es verborgen und verschleiert. Menschen urteilen und verurteilen und auch das Leben Ismaels einfach, aber gerade er wohnt im Lande des Segens, in Paran lässt er sich nieder. Der lässt sich nicht in Kanaan. Kanaan ist nicht gesegnet. Kanaan ist von kananitischen Völkern bewohnt in der Zeit. Und du siehst auch die Geschichte mit Isaak, da werden die Brunnen zugeschüttet, da müssen sie kämpfen und da vergehen noch Jahrhunderte, bis sie endlich ins Land kommen. Aber Ismael lässt sich in Paran nieder, im gesegneten Land. Gerade da ist der Segensträger. Was hat er entdeckt? Weißt du, zuerst mal verzweifelt. Und genauso ist die Situation, wie Gott seine Kinder führt, wie Gott die Gesegneten führt. Zuerst verzweifelt, verzagt, entmutigt, liegt man da und stöhnt man und so weiter. Und dann, guck mal, da ist ein Brunnen. Stärke jetzt, nimm Wasser und jetzt geht's wieder weiter, gib dich nicht auf. Und interessant ist, jetzt die Geschichte, wie es jetzt weitergeht. Und Hagar nahm dem Ismael eine Frau und die sollen dann Kinder gebären. Sie sorgt jetzt, sie übernimmt Vater- und Mutterrolle, beides zusammen. Sie sorgt jetzt für den Jungen. Sie managt alles, so wie eine Patriarchin. Eine gewaltige Frau ist es. Die wird manchmal verkannt und gar nicht beachtet, weil wir die Geschichte anders deuten und erklären. Gott hat die Sache akzeptiert. Und wenn Gott etwas akzeptiert hat, musst du stehen lassen. Da diskutier nicht darüber. Viele können sich nicht vorstellen, dass Gott gerade durch Ismael auch Segen für die Nationen, für die Welt bringen will. Natürlich, die Heilsgeschichte geht über Isaac und Jakob und wissen so auf ein paar Umwege. So, das ist die Geschichte. Dann hat Abraham ja noch mehr Kinder. 1. Mose 25, die Söhne der Ketura. Da hat noch 6 andere Kinder oder Nachkommen. Also, du denkst jetzt, da nur Isaac und Ismael. Und was ist mit den anderen 6? Verstehst du? Was ist mit den anderen? Die sind auch gesegnet. So zahlreich wie Sand am Meer. Wenn Gott etwas sagt, dann bringt er das Wort zur Erfüllung, zur Geltung und zur Existenz. Ismael ist nur der Erstbeschnittene. Er wurde als erster beschnitten. Das ganze Haus Abraham wurde da beschnitten und so weiter. Ismael wurde auch an dem Segen Abrahams beteiligt. Nun, darum reagierte Gott auch so prompt, weil er beteiligt war. Er war beteiligt, er war beschnitten. Er war einer von Abrahams Fleisch und Blut. Und was Gott zu Abraham war, das ist auch nachher später zu Ismael, zu Isaac auch. Und zu den anderen 6 Kindern auch noch von der Ketura. Das ist er auch. Natürlich, man hat sie ausgezahlt. Da heißt es, und sie gab die Geschenke und so weiter, Abraham, und sagt, geht jetzt Isaac kriegt das Erbe und die anderen wurden ausgezahlt. Aber was ist von dem ganzen Zeug geblieben? Die anderen sind gesegnet und die leben genauso weiter. Und Ismael hat nichts bekommen, nur ein bisschen Wasser und Brot und hau ab, Junge. Hau ab, verschwinde. Und Gott hat ihn gesegnet. Versteh mal, Gott hat ihn gesegnet. Und man könnte sagen, er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Ismaels, der Gott Jakobs, der Gott, was weiß ich. Jeder seine eigene Gotteserfahrung. Gott, der mich sieht. Guck mal, schon im Mutterleib erlebt Ismael und Hagar Gott, der mich in meinem Elend sieht. Das ist also eine Predigt für sich selbst. Gott El Roy. Man kann Ismael nicht aus den Segensverheißungen Gottes rausnehmen und sagen, der gehört nicht da rein, hat nichts zu suchen. Dann musst du Abraham auch wegwerfen. Weißt du, beide Söhne sind Segensträger. Es gibt so viele Leute, die denken nur, wir sind die Segensträger. Nein, Gott hat noch viel mehr von seinem Volk. Noch viel mehr. Jeder der beiden hat eine andere Bestimmung, verschiedene Aufträge, ganz andere Geschichte. So, der eine soll Jesus bringen und auf da konzentriert sich das auf den Messias, den Erlöser, den Heiland. Und der andere eine ganz andere Bestimmung. So erkenne, jeder Mensch hat eine andere Bestimmung, eine andere Funktion. Ismael, wo bist du? Erkenne deine Identität, wer bist du, was sollst und so weiter. Lass dich nicht so einfach verdrängen. Ja, weißt du, der hätte sagen können, jetzt will ich nicht mehr leben. Mein Papa hat mich davon gejagt. Und meine arme Mutti, die hat kein Geld. Wir sind ein Sozialfall. Und das waren sie auch. Sie waren Ausgestoßene. Ausgestoßene. Aber Ismael und die Hagar, und mir gefällt diese Frau, wenn ich die weiter studiere und mich mit der Geschichte weiter beschäftige, sie lässt sich nicht vertreiben. Sie nimmt den Jungen an die Hand und sagt, Junge, wir machen aus dem Leben, da wo wir jetzt sind, das Allerbeste. Auch wenn wir Baumrinde essen müssen. Wir machen aus der Geschichte das Beste. Wir lassen uns den Segen nicht absprechen. Gott hat uns das Ja gegeben, Gott hat uns bestätigt, Gott hat uns erkannt, und wir lassen uns nicht von wem auch immer diskriminieren, auch nicht von der liebe Sarah. Abraham hat es mit schweren Herzen getan. Ich kann mir vorstellen, Abraham hat geweint. Und es war ihm schwer. Aber er musste das tun. Sonst hätte er zu Hause nicht mehr ruhig schlafen können. So. Der Gesegnete hat plötzlich erkannt, ich bin gesegnet. Hat 12 Fürsten noch zu seinen Lebzeiten noch gesehen und erlebt. Viele Christen merken nicht, wie sie manchmal angegriffen werden und fragen sie, warum das ist. Weißt du, der Teufel rüttelt, bist du stabil, bist du fest, und dann schüttelt er und schüttelt und schüttelt und will dich zu Fall bringen. Das ist die Tragödie. Der Teufel will alles dran setzen, dass du ja deine Berufung, dein Erstgeburtssegen, dein Erstgeburtsrecht aufgibst und sagst, nein, lass doch die anderen. Also ich will damit nichts mehr zu tun haben. Schluss. Das will der Teufel. Und da reibt sie sich die Hände und sagt, guck mal, aber die Araber gibt's heute noch. Und die leben da in Frieden. Die haben Jahrhunderte nichts gewusst. Und jetzt, wenn ich die Saudis angucke, guck mal, denen gehört das Öl. Die tauchen ihren Fuß da in Öl. Das ist dieser Stamm, wo dann Öl, die haben, ja, da können sie zusperren, da können die machen, was sie wollen. Die haben das. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, alles in Wüstensand. Aber Gott hat sie durchgebracht. Du musst deine Erstgeburt nicht so einfach abgeben. Und Geschwister, wir sind gekommen, steht einmal im Hebräerbrief, zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Jeder hier in der Gemeinde, der Gott dient und Gott glaubt, ist ein Erstgeborener. Auch wenn du sagst, ich habe kein Recht. Jeder Gläubige, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Erstgeborener. Durch Jesus schließt sich dieser Kreis. Und das war der Sohn nicht von Josef. Das war ihr erster Sohn, den die Jungfrau geboren hatte. Also Jesus hat den Teufelskreis, da, was bei Hagar passierte, ist durchbrochen. Ismael war Sohn Abrahams und Jesus war der Sohn der Maria, nicht des Josefs. Hat mit Josef nichts mehr zu tun. So, du siehst also, wie Gott den Kreis schließt durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir Teil der Erstgeborenen. Und ich freue mich, zur Gemeinde der Erstgeborenen zu gehören, nicht katholisch, evangelisch oder sonst was. Wir sind eine Gemeinde der Erstgeburt, der Erstgeborenen. Und wir dürfen das nie und nimmer aufgeben, den Erstgeburtssegen. Weißt du, wenn uns da nicht durch irgendwelche, Entschuldigung, Weibergeschichten uns aus der Fassung bringen, ja, das steht uns nicht zu, wir haben kein Recht und so weiter. Weißt du, Gott geht seinen Weg mit Abraham und mit Ismael und mit Isaak. Gott geht seinen Weg und es ist vollkommen egal, wie Leute handeln, ob sie Gottes fürchten oder gottlos handeln. Gott geht seinen Weg weiter. Gott geht seinen Weg weiter. Und er musste seinen eigenen Sohn verstoßen, dieser Abraham, den Ismael. Und es tut mir leid zu sagen, und viele Christen sind einer falschen Theologie aufgesessen, weil sie sich von Menschen inspirieren lassen, nach Menschen sich orientieren, auf Menschen hören, solange die Geschichte bis zum Schluss glaubst. Ja, so ist es. Du hörst Jahrhunderte die Geschichte, das ist so und so weiter, kennst nichts anderes, denkst auch gar nicht anders, bist auch gar nicht in der Lage, willst auch gar nicht anders denken, weil dann, du willst ja nicht konform sein. Aber versuch einmal, die Geschichte von den Uranfängen zu sehen, weil Menschen versuchen, Menschen zu beherrschen, zu kontrollieren und so weiter. Und nicht Gott hat das Sagen, sondern Menschen haben das Sagen, wollen das Sagen haben. Und weil zu viel Rücksicht auf Menschen genommen wird und nicht auf Gott, deshalb gibt es so viel Streit und Zank. Und so, man soll viel mehr auf Gott hören. Was sagt Gott? Und was wäre aus der Familie geworden, auch wenn sie Mist gebaut haben? Was wäre aus der Familie geworden, wenn sie auf Gott gehört hätten? Naja, jetzt haben wir diesen Zirkus, jetzt machen wir eine Patchwork-Familie. Das wäre möglich gewesen, eine Patchwork-Familie. Ja, und das ist es. Das, weißt du, man war nicht bereit, eine Patchwork-Familie zu machen. Ja, Hagar, du kommst da rein und mein Isaak kommt da rein und wir machen deine Familie. Ist alles doch von Abraham. Es geht ja alles um Gott. Es geht alles um die ewige Sache. Aber viele Leute sind nicht bereit zu Kompromisse. Ich meine nicht wegen Sünde. Wenn Sünde ist, gibt es keine Kompromisse. Aber im Leben muss man Kompromisse machen können. Und viele sind nicht bereit, vor allem Christen sind nicht bereit. Ja, geradeaus den Weg gehen. Der Weg Gottes geht manchmal zickzack. Du kannst es gar nicht so aussuchen. Und hier, Gott hat es zugelassen, dass diese Dinge passierten. Die hätte er auch verhindern können. Ja, man hat Angst, was werden die Menschen denken, was werden die Menschen sagen. Viele haben Angst vor den Juden. Steht ja in der Bibel schon. Die Gemeinde, aus Angst vor den Juden, haben sich die ersten Christen sogar versteckt. Sie wollen nur Schwierigkeiten sich ersparen. Lieber bringen sie andere in Schwierigkeiten. Jagen davon. Gott gibt niemanden auf. Ismael, wo bist du? Gott gibt niemanden auf. Auch wenn Menschen ihn aufgegeben haben. Auch wenn die Sarah ihn aufgibt. Auch wenn der Abraham aufgeben muss. Das sage ich bewusst. Aber Gott macht die Geschichte weiter. Und es soll ein großes Volk werden. Und diese Umstände sollen kein Hindernis sein, Gottes Plan zu verwirklichen. Ismael, gib dich nicht auf. Komm wieder zurück. Komm wieder in deine Berufung zurück. Abraham und Ismael, wäre viel Herzleid erspart geblieben, hätte die Sarah eingelenkt. Du siehst, wir Christen müssen manchmal, wenn wir eine Situation haben, das will die Geschichte sagen, es gibt manchmal Problemfälle, einlenken. Lenk ein. Da gibt es Familienprobleme, lenk ein, da ist etwas passiert in der Familie und zeig mir eine heile Familie. Gibt es heile Familien? Das gibt es nicht. Und so weiter, da musst du lernen. Weißt du, du könntest sehr viel Herzleid in deiner eigenen Familie ersparen, wenn du einlenken würdest vielmehr. Nicht so stur, ob es jetzt Frau oder Mann. Weißt du, das ist so stur, das kann ich nicht. Du musst lernen, auch über deine Gefühle zu herrschen und über deine Gefühle zu stehen und zu sagen, na gut, das ist passiert, ich hab da mitgemacht sogar. Also die Sarah. Ich habe mitgemacht und so weiter. Und jetzt lasst uns mit Gottes Hilfe versuchen, das irgendwie jetzt noch gerade zu kriegen, die Sache. Den Schwiegersohn oder die Schwiegertochter anzunehmen. Ja, das hast du nicht gewollt. Verstehst du? Du hättest vielleicht auch einen anderen Schwiegersohn und eine andere Schwiegertochter gewollt. Aber die sind jetzt in deiner Familie. Jetzt musst du es akzeptieren. Ich kann das nicht verhindern können. Aber dann leiden die Kinder. Generationen leiden noch darunter. Und eines Tages, die Kinder kommen doch zusammen, Ismael und Isaac stehen doch am Grab vom Vater. Und jetzt komme ich noch eine andere Geschichte. Die Rabbiner sagen, dass die Ketura, die zweite Frau von Abraham, dass das die Hagar war, die die 6 Kinder geboren hat. Das behaupten Rabbis. Ob es das so ist, also wissen wir nicht, aber es ist durchaus möglich. Denn das sind auch arabische Stämme, die dann entstanden sind aus der Ketura. Aber wie egal. Also plötzlich, nach dem Tod geht's alles weiter. Man versucht also zu unterdrücken, aber es kommt alles hoch. Du kannst nichts unterdrücken. Oder im Teppich kehren und sagen, das geht nichts an. Ismael empfängt 2 Verheißungen von Gott. Es wird nicht leicht sein, lieber Ismael. Es wird nicht leicht sein und du wirst ein großer Fürst sein und du wirst große Nachkommenschaft haben. 2 große Verheißungen bekommt Ismael. In 1. Mose 25, Vers 9 erscheint Ismael noch einmal in der Bibel und dann verschwindet er ganz, weil es ja nicht seine Geschichte ist. Also deshalb verschwinden Leute manchmal aus der Geschichte, weil es hat nichts mit der Heilsgeschichte zu tun. Deshalb, ja, war da und ist wieder weg. Aber Gott hat einen Plan, einen ewigen Plan. Hagar erträgt die Schikanen, sie geht ihren Weg, vertraut Gott. Sie überlässt sich Gott, und das ist interessant und wichtig, sie überlässt sich Gott und geht mit Gott den Weg und kommt ans Ziel. Und Gott belohnt sie dann schließlich. Die wird ja, Oma von 12 Fürsten. Muss ich es vorstellen. Oma von 12 Fürsten. Und da spielt sie da, wie Gott dieser Sklavin da segnet. Das ist noch eine andere Geschichte, ein anderer Hintergrund. Wenn ein Herr eine Sklavin fortschickt, ist die frei. Die ist frei. Eigentlich, weißt du, wir lesen in der Bibel und verstehen nicht, weil wir nicht in der Kultur mehr leben oder in der Zeit. Wenn jemand dir eine Ohrfeige anbietet, haut, dann gib auch die andere. Dann bist du als Sklave frei. Die Ohrfeige befreit dich, dass du frei bist. So, und Hagar war jetzt frei. Jetzt kann sie machen, was sie will. Jetzt kann sie hingehen, wo sie will. Jetzt kann sie leben, wie sie will. Jetzt geh. In die Wüste geschickt. So, das ist auch so, wenn man in die Wüste schickt. Und jetzt gestaltet sie ihr Leben. Weißt du, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. Sarah denkt nur noch an ihr Kind, gefährdet die Zukunft eines anderen Kindes dafür, weil sie nur an ihr Kind denkt. Eine absurde Vorstellung eigentlich. Denkt nur an ihre Karriere, dass sie die Großmutter wird von einem großen Volk und so weiter. Der Ismael muss weg. Und das ist immer an Karriere. Leute, die nur Karriere denken, nur ich. Die gehen über Leichen. Warum können nicht alle nebeneinander in Frieden leben? Und die Bibel sagt, so vieles an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Ismael, komm zurück. Komm zurück, was machst du da? Schließlich bist du auch ein Segensträger. Ein Erbe, ein Erstgeborener sogar. Also wenn irgendjemand Recht hat, nach Hause zu kommen, das ist Ismael. Also, wenn der erwachsen wäre, hätte er nach Hause kommen können und sagen, Papa, ich bin dein Erstgeborener. Mir steht was zu. Natürlich hat er nicht auf sein Recht gepocht, weil er Gott mehr vertraut hat, weil Gott es gesehen hat, weil Gott ihn gehört hat, weil er mit Gott geredet hat. Gott hört Ismael. Gott hört. Ich bin überzeugt, dass er mehr mit Gott geredet hat, wie mit seiner Mutter und mit anderen Leuten. Und Gott hat ihm geholfen. Vielleicht hat er mehr mit Kamelen geredet und sich damit abgegeben. Was lernt man von Ismael hier? Weißt du, was man von Abraham bräuchte? Da hat er nicht viel mitgegeben, nur Wasser. Ich habe mich gefragt, warum hat Abraham dem Ismael nur ein bisschen Brot gegeben und ein bisschen Wasser mitgegeben? Warum? Ich weiß warum. Weil Abraham ganz genau wusste, Gott hat Geschichte mit diesem Mann. Gott wird den Jungen nicht umkommen lassen. Also ich kann ruhig ihm nur Wasser und Brot geben für den nächsten Tag oder für die nächste Etappe, aber Gott wird für den Jungen sorgen. Gott wird den Jungen retten. Genauso wie er wusste, dass er, als er Isaak opfert, Gott wird den Jungen erretten, da brauche ich nicht extra noch Opfertier mitnehmen. Er wusste, Gott wird den Gesegneten nicht aufgeben. Gott wird den Gesegneten durchtragen. Und Gott, deshalb hat er nur Wasser und Brot mitgegeben. Er hat nicht Gold mitgegeben, steht nirgendwo, Reiseproviant, die wäre bestohlen worden wahrscheinlich in der Wüste. Und so weiter. Nur das Allernötigste, ein Schlauch Wasser und ein bisschen Brot mitgegeben. Das war alles, was der Abraham mitgab. Er wusste, Gott kümmert sich um meinen Jungen. Und Schwester, Bruder, deine Familie, Gott kümmert sich um deine Familie. Weißt du, du musst nicht lang sorgen, ja, für die lange Zukunft, für die nächsten 20 Jahre. Gott sorgt. Du musst ihn nur segnen und entlassen. Und dann, Gott sorgt für alles andere. Wenn die Reserven aufgebraucht sind, und das gilt auch für dich und mich, wenn deine Reserven aufgebraucht sind, sorgt Gott für die weitere Verpflegung. Dann liegst du da und er sorgt nicht weil du so viel Sorgen machst, sondern weil das Kind sich Sorgen macht und schreit, Mutti, ich hab Hunger, Mutti, ich hab Hunger. Weil die Mutter das nicht mehr ertragen kann. Sie sagt, ich möchte nicht ansehen, wie mein Sohn stirbt, weil Gott das Kind hört. Welch eine Szene hier in der Wüste. Die Frau und das Kind sind an der Endstation angekommen, es geht nicht mehr weiter. Der Gesegnete steht an der Endstation. Bist du auch schon manchmal so angekommen an der Endstation und sagst, wie geht's jetzt noch weiter? Kann das noch überhaupt noch weitergehen? Aber du hast Gott. Und solange du Gott hast, geht's auch von der Endstation noch weiter. Gott hat einen Weg und Mittel, wie er dich weiter von der Endstation führt. Da heißt es, Gott hörte den Knaben schreien. Gott hörte den Knaben schreien. Ismael, komm zurück. Gott hörte den Knaben schreien. Gott hört das Schreien des Knaben, nicht die Mutter. Die Mutter, die in der Nähe das gar nicht mehr anhören will und kann und so weiter. Und auch nicht den Vater, der zu Hause sitzt und weint. Er sieht den Knaben. Es geht um den Knaben, es geht um diese Geschichte, es geht um den Gesegneten. Gott hört das Schreien des Gesegneten. Wenn du als Erstgeborener auf deinen Knien liegst zu Hause und betest und weinst, Gott hört dein Schreien. Gott hört das Kind. Auch wenn du alles verbraucht hast und so weiter. In Matthäus 18, Vers 10 ist eine schöne Stelle. Ihre Engel sehen das Angesicht ihres Vaters im Himmel. Also die Engel waren kleine Kinder. Ihre Engel sehen das Angesicht des Vaters im Himmel. Ismael wird von Gott erhört. Und was sagt der liebe Gott? Fürchte dich nicht. Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt. Gott hat den Knaben schreien gehört, wo er liegt. Gott hört da, wo du liegst. Nicht, wo du nicht liegst. Da, wo du liegst. Gott weiß die Patsche oder den Zustand. Er weiß diese lähmende Verzweiflung, wo du liegst und wo du sagst, ich möchte es nicht mehr ansehen. Oh, der Junge, der tut mir so leid. Ich habe schon alles getan. Ich habe ausgetragen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Gott hat den Knaben gehört. Gott sieht dein Elend. Und das ist die große Wende. Gott hat aus Ismael noch was gemacht. Und Abraham hat sich verlassen. Der Herr wird aus meinen Jungen was machen. Du kannst die Kinder, deine Freunde und wer das auch immer ist, ruhig ziehen lassen. Gott wird aus den Leuten was machen. Du musst keine Angst haben. Was wird aus ihnen werden? Überlass sie Gott. Solange du was machst und wirtschaftest und formst und prägst und nicht loslässt, kann Gott auch nichts machen. Wir müssen lernen, loszulassen. Loszulassen. Wie macht man das? Naja, der Herr wird's machen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und sie haben beide wunderbar überlebt. Wenn man Gott die Sache abgibt, wird man immer überleben. Beide stehen auf eigenen Füßen. Hagar ist zwar kein Mann, aber sie nimmt ihr Schicksal in ihre Hände als alleinerziehende Mutter und verheiratet ihren Sohn, sorgt für die Enkelkinder, macht, was sie kann. Ich kann mir vorstellen, so richtig arabische Mutter. Und wie die dann ist, die Mutter hat sehr viel zu sagen bei den Orientalen. Die hat sehr viel zu sagen. Die ist die Chefin im Haus. Und da kommt der Mann und der Junge und sagt, Mutti, ist das recht so? Also, ist das in Ordnung so? Verstehst du? Also, ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie der Ismael immer so von der Mutter abhängig war, denn da hängt sehr viel da dran. Ismael ist ja Abrahams erstgeborener Sohn, beschnitten, Gott geweiht und so weiter mit allen Rechten als voller Erbe. Weißt du, wenn du den Segen hast, brauchst kein Portemonnaie, brauchst kein Sparbuch, brauchst kein Testament, brauchst kein Klimbim. Weißt du, kannst du gehen, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen Gottes. Ein Zuspruch vom Herrn. Weißt du, da kommst du immer wieder hoch. Da kannst du immer wieder das Leben noch in der Hand nehmen. Und das ist egal, man hätte es viel besser haben können. So viel Familienzwist wäre erspart geblieben, wenn man alles richtig gemacht hätte. Aber die Leute haben nicht richtig gemacht. Jetzt lass mal, der Segen ist und du nimmst den Segen mit. Ismael hat den Segen mitgenommen, wo er auch hinkam. Nach Paran. Dort, wo die Segensstätte ist. Wo der Segen nachher später für Israel ausgesprochen wird. Und er macht aus nichts was. Aus nichts. Der Gesegnete kann aus nichts was machen. Ismael ist und bleibt ein echter Sohn Abrahams, ein Gesegneter Gottes. Gott kümmert sich um ihn, nicht mehr jetzt der Vater Abraham. Was ist so schön? Mein Vater sorgt für mich, mein irdischer Vater. Aber der kann nicht mehr sorgen, der ist zu weit weg. Aber Gott ist unser Vater. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Herr sorgt für das tägliche Brot. Gott kümmert sich um Hagar und Ismael. Und wusste ganz genau, wie es weitergeht. Und dass er ein großes Volk wird und dass wir Nachkommen haben wird wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Eigentlich wäre er fast umgekommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Eigentlich wäre er umgekommen, aber Gott hat hier eingegriffen. Und Gott sei Dank, Gott greift auch in deine Geschichte ein. Wenn er nicht eingegriffen hätte, wärst du vielleicht heute Abend gar nicht hier. Er hat es eingegriffen. Gott selbst ist es, der die Witwen und die Waisen annimmt und ihnen hilft. Und das war so ein Fall. Hagar und Ismael haben die Treue Gottes entdeckt, wie treu Gott ist. Und eigentlich müssen wir alle die Treue Gottes erleben. Ismael, komm zurück. Ismael, wo bist du? Weißt du, steh nicht einfach so und sag jetzt, ich muss sterben. Gib dich nicht auf, Ismael. Du musst nicht kapitulieren. In 5. Mose 7, Vers 9 heißt es, und das ist ganz arg wichtig, dass du das weißt, wenn du ein Gesegneter bist, da heißt es doch, hier erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg seinen Bund hält, zu denen, die ihn lieben und in seinen Geboten wandeln. In 1000 Generationen, der Fluch, Gott sei Dank, die Flüche gehen nur 3, 4 Generationen, dann ist basta, vorbei. Aber der Segen geht bis ins tausendste Glied. Du weißt gar nicht, warum du gesegnet bist. Du sitzt da und es tropft und es fließt und so weiter. Tausendste Generation. Vielleicht vor 4000 Jahren. Irgendjemand hat gebetet da irgendwo und gesagt, oh Gott, segne meine Nachkommen. Und das sind 4.000, 5.000 Jahre vergangen. Tausendste Generation. Vor 4000 Jahren. Wenn du Generation 40 Jahre nimmst, da hat jemand gebetet, jemand gesegnet. Du weißt gar nicht, was und wer in deiner Linie alles drin steckt. Oh Gott, vielleicht hat irgendwo eine Mutter geweint. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, bin noch gar nicht so lange Prediger dort in der Gemeinde, da kommt jemand und sagt, Pastor, ich möchte mich bekehren. Da habe ich gesagt, wie bitte? Der will sich bekehren. Dann sage ich, wie bitte? Wie kommst du darauf, dich bekehren? Der hätte es schon immer tun können. Nein, meine Oma hat für mich gebetet, die Oma ist gestorben und jetzt muss sie mich bekehren. Und war ein Zahnarzt, der bekehrt sich. Mein erster oder einer der ersten großen Bekehrungen, was ich so erlebt habe, der bekehrt sich und der war bis zum Schluss in der Gemeinde. Es war ein Zahnarzt. Ich muss mich bekehren. Die Oma ist jetzt gestorben. Die Oma betet jetzt nicht mehr für mich. Aber weil die Oma für mich immer gebetet hat, dann als Junge gebetet, ich weiß nicht, Uli hieß er, glaube ich. Und, oh Herr, errettet den Uli, bringt den Uli wieder zu dir, oder Herr, segnet den Uli. Das war sein Enkel, das war der Enkel, nicht, das war nicht der Sohn, sondern die Oma. Immer der Uli. Und jetzt ist die Oma im Himmel, jetzt kann er nicht mehr hören, dass die Oma für den Uli betet, jetzt kommt der Uli selbst. Weißt du, wenn du nicht mehr beten kannst und nicht mehr glauben kannst und nicht mehr da bist, fängt Gott an zu arbeiten. Dein Uli. Der kommt, dein Uli, der kommt, weil du fertig bist. Solange du noch da bist, kann der Herr den Uli nicht retten. Das war so eine Sache. Bis ins Tausendste, das war erst die 3. Generation. Bis ins Tausendste, überlege, man kann es ausrechnen. Wir müssen Geduld haben, bis das passiert. Bis ins Tausendste Glied. Noch bevor Ismael geboren wurde, da fingen die Schwierigkeiten an. Und die gehen weiter, permanent, bis heute. Er wird ein Wildesel sein. Weißt du, hast du schon einen Wildesel gesehen? Der schlägt immer wieder mal aus. Ist so trotzig und schwer zu bändigen. Aber der Herr kann schon den Wildesel auch zurechtbringen. Und der Herr bringt alle Wildesel auch zurecht. Mach dir keine Sorgen. Er wird ein Wildesel sein. Gegen alle seine Brüder und alles, was so ist. Das ist alles schon vorausgesagt. Er wird immer so ein bisschen unruhig sein, immer stänkerer. Und ich sage euch eines. Problemmenschen sind Menschen, die gesegnet sind. Die würden keine Probleme machen, wenn der Teufel nicht wüsste, dass da liegt ein Segen drauf. Der Teufel versucht immer, denen Probleme zu machen. Wenn Gott auf irgendein Kind eine Hand draufgelegt hat und er gesegnet ist schon von Mutterleib an, wir werden ja vor Grundlegung der Welt schon erwählt von Gott, weißt du, dann musst du keine Angst und Sorge haben, wie geht's weiter. Die machen Probleme. Die handeln mit Drogen und die machen krumme Geschäfte, die gehen zur Mafia oder was weiß ich, die werden Mörder sogar. Wenn Gott jemand segnen will, der Teufel versucht sie zu verführen, zu ruinieren, damit sie ja nicht das werden, was Gott machen wollte. Werden Prostituierte oder was auch immer ist, aber die Hand Gottes liegt da drauf und Gott kommt mit den Leuten zurecht und er wird ein Wildesel sein. Weißt du, wenn Gott jemand segnet, Gott wird mit allen Leuten zurechtkommen. Der Segen ist nicht abzuschütteln und da hat irgendwo jemand mal gebetet, lieber Gott, segne den Jungen und segne meine Nachkommen. Der weiß, wusste gar nicht, dass sie noch so viel Nachkommen haben wird. 12 Fürsten werden wirst du haben, Ismael, so weiter. Und Der Name, den sie dort entdeckt hat für Gott, Gott sieht, Elroy, Gott sieht, er sieht mich, der übersieht mich nicht. Das war die größte Entdeckung ihres Lebens, was Hagar hatte. Gott sieht mich. Bruder, Schwester, Gott sieht dich auch heute, in diesem Augenblick. Sieht dein Herz. Du kannst nichts vormachen. Weißt du, du kannst ja keep smiling, so, verstehst du? Kannst du alle möglichen Töne spucken. Aber Gott sieht das Herz, wie es innen drin aussieht. Das ist vielleicht zum Heulen und zum Kotzen. Gott sieht dein Herz. Und Gott kannst du nichts vormachen. Gott, der mich sieht, der mich kennt, der mich versteht. Gott ist ein Gott, der einfach sieht, dass jetzt muss weitergehen mit euch beiden. Es muss weitergehen. Und es geht, mit dem Gesegneten geht's immer weiter. Kannst alles, da kannst du Gift drauf nehmen. Mit dem Gesegneten geht's immer weiter. Der Gesegnete geht keine ausgetretenen Pfade oder Trampelpfade, wo andere schon gegangen sind. Ismael muss lernen, neue Wege zu gehen. Er geht nach Paran, als wenn er wüsste oder gewusst hätte, hier wird eines Tages Moses kommen, das Gesetz verkündigen und die Israeliten segnen. Da ist er schon da, noch bevor die kommen und den Segen empfangen. Da ist er schon da. Gott führt neue Wege. Das ist der Segen. Also, Ismael, komm zurück. Lass dich wieder neu von Gott inspirieren. Verlass die weit verbreiteten fremden Wege oder allgemeinen Plätze oder was weiß ich, die menschlichen Missverständnisse. Vergiss die ganzen Weibergeschichten. Komm, lass es. Und die ganzen menschlichen Empfindungen und Entdeckungen und die ganzen Gefühle. Lass das ganze negative Zeug, diese fleischlichen Einbildungen und was da war. Du kannst deine Geschichte so oder so nicht ändern. Deine Zeugung kannst du nicht ändern. Was kannst du dafür, dass du von einer Sklavin geboren bist? Kannst du nichts dafür, dass deine Mutter eine Sklavin war und vergewaltigt wurde. Aber da machen so viele Leute rum, ja, ich komme aus einer Vergewaltigung raus und ich kann gar nicht richtig sein, ich kann kein Kind Gottes sein, Gott liebt mich nicht, Gott hat dich gewollt, sonst wärst du nicht hier gewesen, nicht hier angekommen. Gott hat mit jedem einen Plan. Gott hat mit jedem einen Plan, egal wie du zustande gekommen bist. Ob es Jungfrauengeburt oder Vergewaltigung oder was, weiß ich, Gott hat einen Plan mit dir. Natürlich wäre schön, ich wäre eine Jungfraugeburt gewesen. Aber das war ich nicht, leider. Das wäre fantastisch. Dann könnte ich sagen, der Heilige Geist hat mich gezeugt. Aber das kann ich nicht sagen. Weißt du, vielleicht muss ich auch sagen, ja, ich komme aus einer Vergewaltigung raus. Oder so viele Leute, gerade ältere Geschwister, ältere Menschen, Nachkriegsgeneration, da ist so viel Dreck und so viel Schmutz und so viel Elend, wie die Menschen zustande gekommen sind. Aber Gott hat so wunderbare Leute geschaffen. Und die stehen und die leben. Vielleicht haben sie mit nichts anfangen müssen. Es wäre vielleicht viel besser alles gewesen, wenn da ein bisschen mehr Ordnung, geistliche Ordnung gewesen wäre und Menschen gottesfürchtiger gewesen wären und nicht sozialistisch und humanistisch eingestellt gewesen wären. Da wäre noch vieles besser passiert, aber nein, hat man nicht gemacht. Aber Gott macht trotzdem gut. Und weißt du bist jetzt in der Gemeinde, das ist Paran. Das ist auch so eine Ausgrabung. Mehr ist das nicht. Eine Ausgrabung, eine Mulde, eine Segensstätte, wo das den Segen auffängt von allen Seiten, kommen Ströme herab, Wasser in der Wüste, das ist Paran auch. Ja, und da kriegt Israel diesen Segen, was wir heute Abend auch gehört haben und gelesen haben, oder vorgelesen wurde. Also, das kommt in diese, weißt du, in eine Mulde. Wir sind in einer Segensmulde. Gemeinde ist eine Segensmulde. Gemeinde der Erstgeborenen. Und bleib in der Mulde drin. Versuch nicht woanders. Weißt du, da umgeben Berge, umgeben Paran, da sind Berge, die einen umgeben. Also Israel hat sich immer ihre Lagerstätte ausgesucht. Ich war in Kadesh Barnea mal, in der Wüste, in Sinai unten. Und das war faszinierend. Ringsherum Berge und da lager sich ein 2 Millionen Volk. Und so ähnlich war Paran, wo Ismael sich niedergelassen hat. Ringsherum Berge, weißt du, geschützt, windgeschützt. Und da drin kannst du dich lagern. Und Gott versorgt mit allem, was du brauchst. Mit guten Sachen. Gott hört. Das ist das Nächste, was Ismael entdeckt. Er ist ein Beter. Und das ist, wo ich dich jetzt einladen möchte. Als Nächstes. Ismael, wo bist du? Weißt du erlebst deine Wunder. Nicht nur die blauen Wunder. Gottes Wunder erlebst du. Du erlebst Gottes Wunder. Gott hört dich. Gott hörte, wie der Junge rang um sein Leben, sein nacktes Leben. Gott sieht dich, wo du um dein nacktes Leben ringst. Ums Überleben. Um deine Zukunft. Wie geht's mit mir weiter? Deine Gebetserhörungen machen dich zum großen Volk, zum geistlichen Volk. Weißt du, nicht der Segen, sondern deine Gebetserhörungen, dass du mit Gott redest und Gott sogar in Kleinigkeiten schon erhört, in kleinen Dingen. Wasser, 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 Wasser. Wenn ich nur einen Tropfen Wasser hätte, das lässt mich wieder weiterleben. Eine Gebetserhörung macht Menschen, die Gebetserhörungen haben, das sind große Menschen, das sind Glaubenshelden. Wisse, von Menschen bekommst du nichts, außer vielleicht einen Tritt in den Hintern. Das bekommst du, oder wenn du fällst, du wirst noch nachgeschoben. Also das ist, was du von Menschen bekommst und so weiter. Aber von Gott bekommst du alles. Ismael, trau Gott was zu. Trau Gott was zu in deinem Leben. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dich. Lass dich in die ewigen Arme Gottes fallen. Herr, jetzt. Jetzt, ich bin hier ausgespuckt und verlassen und so weiter, aber der Herr fängt dich auf. Der Herr bringt dich ans Ziel. Und jetzt bist du dran, mit deinen Gebeten den Segen einzulösen. Gott, wo bist du? Jetzt bin ich in der Wüste. Wie soll es mit mir weitergehen? Was soll ich machen? Und vertraue Gott, dass du mitten in der Wüste eine Oase findest. El Roy, das war eine Oase, eine wunderbare Oase, wo es sich dann immer wieder Leute getroffen haben, Leute begegnet sind. Diese Oase kommt mehrfach in der Bibel. Weißt du, du hast den Gutschein Gottes. Du hast einen Gutschein Gottes. Und jetzt musst du diesen Gutschein einlösen. Jeder Gesegnete hat Gutscheine. Jetzt fang an, deine Gutscheine bei Gott einlösen. Herr, hast du mir nicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren versprochen? Hast du mir nicht versprochen? Ich habe dir gedient, aber jetzt bitte, ich möchte, dass du diesen Gutschein einlöst. Ich lege es dir, diesen Gutschein hin. Segnungen sind Gutscheine. Fang an, deine Gutscheine bei Gott einzulösen. Das Leben ist nicht einfach. Ist so verworren. Aber fang an, deine Gutscheine einzulösen. Dann kannst du auch überall durchkommen. Dein Gutschein. Wenn du das anfängst, deine Gutscheine einzulösen bei Gott, dann fangen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du einmal entdeckt hast, ein Gutschein wurde eingelöst, dann wirst du anfangen, die Gutscheine zu suchen. Wo sind meine Gutscheine? Wo sind meine Gutscheine? Und dann findest du plötzlich die ganzen Gutscheine und dann sagst du, ich brauche noch mehr Gutscheine. Dann wirst du die Prophezeiungen, die Weissagungen oder die Worte Gottes, die Losungen, die wirst du finden. Für diejenigen, die noch keine Lösung gezogen haben, die können hier noch ein paar Losungen nachher abholen, wenn sie das Opfer bringen. Du kannst diese so eine Losung. Manche haben, ich habe jemanden gesehen, der hat schon die Jahre, wo ich Prediger bin, diese Losungen aufgehoben. Und das sind Botschaften, die kannst du einfach nehmen. War es nicht gut, die Losung heute, die ich dir vorgelesen habe? Das war die Situation, als man wusste. So, du brauchst auch was Gutes. Also behalte die Losungen im Auge. Vergiss nicht die Worte Gottes. Segnungen sind Segnungen, die gehen mit dir. Bei mir persönlich ist es so, selbst wenn ich das alles vergessen habe. Gott weiß, was das ist. Und im gegebenen Moment kriegst du das. Ich denke nur an eine liebe Frau in Stuttgart. Plötzlich kriege ich eine Postkarte. Pastor, können Sie mal schnell vorbeikommen und mit mir beten? Ich kriege solche Briefe kriege ich öfters, aber ich kann nicht jede Postkarte gleich reagieren und hinfahren. Aber ich habe gedacht, nee, das ist in der Nähe, fahre ich vorbei. Dann die Ortschaft von Münster, Stuttgart, Münster, fahre ich vorbei. Da habe ich gedacht, guck, ich komme rein und dann ist eine Frau, die steht an der Tür, halbe Leiche und sagt, ja bitte, Sie haben mir geschrieben, um was geht's denn? Ja, der Doktor ist in Urlaub gefahren und hat gesagt, also wenn ich zurückkomme, weiß ich nicht, ob ich sie noch lebend antreffe. Und die ist verzweifelt, nur noch Trainingsanzug, nicht gekämmt oder bleich im Gesicht. Und ich bin gar nicht mehr weiter in das Zimmer gegangen, habe im Flur mit ihr gebetet, Hände aufgelegt, habe, lieber Herr, du möchtest jetzt die Frau anrühren, du siehst, sie hat keine Hoffnung mehr und dergleichen. Dann sagt sie, und als ich so gebetet habe, und ich sagte, und du wirst gesund werden. Ich sagte, vor 25 Jahren hat mir Kinderstundentante oder Sonntagsschultante gesagt, ich werde gesund werden. Vor 25 Jahren. Ich habe gesagt, gut, das passt gut. Ab jetzt wirst du gesund werden. Kommen 14 Tage vorbei, ich habe gedacht, ich sehe die Tochter angezogen, Lippen angemalt, sauber adrett und so weiter. Und habe gesagt, ich möchte die Frau sowieso haben, sehen. Nein, das bin ich. Sie war noch vor 14 Tagen da. Wissen Sie, nachdem sie gegangen bin, habe ich die ganzen Medikamente in den Müll geschmissen. Die haben mir bisher nicht geholfen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt halte ich mich an das Wort fest. Dein Wort macht mich gesund. Hat sich an das Wort festgehalten und der Mann war Oberkriminalinspektor in Stuttgart. Und der ruft mir an und sagt, Herr Matthäus, Waren Sie heute bei meiner Frau? Habe ich gesagt, ja, ich war bei Ihrer Frau. Aber wissen Sie, was Sie angestellt haben? Wenn die stirbt, zeige ich Sie an und bringe Sie ins Gefängnis. Der Mann ist schon gestorben inzwischen, aber die Frau lebt immer noch. Die Frau lebt immer noch und ich lebe auch noch und bin auch nicht im Gefängnis. Weißt du, vor 25, da ist mir etwas aufgegangen. Weißt du, Gott gibt Verheißungen, die liegen 25 Jahre vorbei und die hat es total vergessen, die liebe Frau. Erst beim Beten ist es irgendwie hochgekommen. Wenn du betest, kommen Sachen hoch aus der Vergangenheit, die hast du total vergessen. Also unter den Teppich gekehrt und plötzlich kommt es hoch. Irgendwo hat irgendjemand auf der Straße dir was gesagt und dann kommt es plötzlich hoch. Ich werde auch nicht vergessen, für mich, mein Vater, also wir haben zu Hause eine Bibel gehabt. Ich will ganz kurz machen. Zu Hause eine Bibel gehabt und dann wurde die Bibel verkauft. Du musst vorstellen, mein Vater verkauft Gottes Wort und für dieses Geld, was wir bekommen haben in Russland, da haben wir eine Kuh kaufen können und die Kuh hieß Sophie, das weiß ich noch wie heute. Dann haben wir uns eine Sophie gekauft, das war unsere Kuh und ich wusste immer, dass für das Buch, das mein Vater verkauft hat und die Bibel lag immer auf dem Schrank, so mit Bildern, ab und zu mal habe ich da reingeblättert, aber gelesen haben wir nicht. Wurde auch nicht gebraucht. Und mein Vater hat die Bibel verkauft an einem Doktor, einem Arzt, der hat dann in Zeitungspapier eingewickelt und ist gekauft und abgehauen. Und damit er aber sagen kann, falls die Polizei kommt und fragt, was er da gemacht hat, hat er gesagt, wir waren vielleicht 3, 4 Kinder. So, dann, wir müssen alle hinstellen und Mund aufmachen und er guckt in den Mund rein mit Löffeln. Pass auf. Und dann kommt er bei mir, ich werde es nie vergessen, ich war vielleicht so 7, 8 Jahre alt, dann guckt er mir in den Mund rein, in den Löffel und sagt, der Junge ist ein Sprecher, der Junge wird mal reden, predigen hat er nicht gesagt, weil er sich nicht getraut hat wahrscheinlich oder was auch immer ist, der wird sprechen. Du, der hat es auf der Zunge gesehen. Und was er den anderen Geschwistern gesagt hat, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das ging mir durch Mark und Bein, da kam mir, ich wollte gar nicht mehr anders tun, als nur noch reden. Von dem Moment. Denn der hat prophezeit, hat geweissagt. Und als ich dann Prediger wurde, habe ich immer erinnert, da hat doch der Doktor, der die Bibel gekauft hat, oder der Arzt, der hat schon geweissagt über mich und ich wusste gar nicht, dass er geweissagt hat. Erst später merkst du, das war eine Weissagung. Gottes Worte gehen in Erfüllung, wenn die unter der Salbung waren und ein Mensch gibt nicht 3000 Rubel, um eine Bibel zu kaufen. Das war sehr teuer, sehr viel Geld. Damals hat das Geld auch nicht viel wert gehabt, aber ist egal. Das sind vor vielen Jahren. Aber man konnte mal eine Kuh kaufen dafür. Und so weiter. Jemand, der nicht Gott liebt und Gott vertraut. Und da ist der Segen. Weißt du, das sind Segensspuren, Stück für Stück. Und vielleicht denkst du in deinem Leben nach, wo sind da so Erstgeburtsspuren? Segensspuren. Und Ismael wusste, ich bin beschnitten. Und ich gehöre zum Volk Gottes. Ich bin ein Teil des Volkes Gottes. Weißt du, du bist getauft. Du bist getauft. Du bist in den Bund Gottes aufgenommen. Da musst du jetzt nicht sagen, bin ich jetzt Christ oder bin ich kein Christ. Du bist ein Christ. Selbst wenn der Teufel 1000 Mal sagt, du bist kein Christ. Du bist es. Die Leute dich aus der Gemeinde rausschmeißen oder rausekeln oder was es auch immer ist. Du bist Kind Gottes und du darfst dich nicht ekeln lassen. Du bist ein Teil der Familie Gottes. Und bist ein Segensträger. Soll ich dir auch eine Zunge angucken? Eine Untersuchung? Ja, mein Lieber. Okay, lass uns aufstehen und lass uns Gott danken, dass Gott zu uns geredet hat. Auch wenn wir es vergessen haben, Gott ist ein Gott, der uns nicht vergisst. Und Gottes Segensspur in deinem Leben, so wie im Leben Ismaels, diese Segensspur ist nicht versandet. Da kam nicht ein Sturm und ist alles zugedeckt und alles vorbei. Nein, wenn du heute die ganze arabische Welt guckst und die ganze muslimische Welt, gehört alles dazu, zu diesem ganzen Paket. Ich sage das jetzt mal, gehört alles dazu. Das sind über 1 Milliarde Leute, die da auf diese Sache gehen. So zahlreich wie Sand am Meer. So zahlreich wie Sand am Meer. Kannst denken, was du willst. Aber es ist Gottes Sache. Gott denkt anders als wir. Und Gott urteilt anders. So wie Sand am Meer. Und dann nimmst du die Juden, dann nimmst du die Christen, und dann nimmst du alle, die zum Abraham gehören. 2,3 Milliarden Menschen gehören, die an Vater Abraham glauben, musst du dir vorstellen. Oder sich auf Vater Abraham berufen. Ein Drittel der Menschheit. Ein Drittel der Menschheit. Das ist der Segen, weil Abraham ein Gesegneter war. Und auch, der hat Dummheiten gemacht, der hat Fehler gemacht. Aber Gott vergibt die Fehler. Gott bügelt die Fehler glatt. vertraue Gott, dass Gott auch die Fehler deines Lebens und meines Lebens und unseres Lebens glatt bügelt. Der Herr macht es alles glatt. Auch wenn wir mal Sachen gemacht haben oder gedacht haben oder uns daneben benommen haben, Gott macht es gut. Gott macht es gut. Vertraue Gott mehr und versuch nicht jemanden zu richten und sagen, ja, sage mal, was ist mit dir los? Manchmal weiß ich selber nicht mal, was mit mir los ist. Wie willst du das wissen, was mit mir los ist, wenn ich selber das nicht einmal weiß? Weißt du, und frage mich, warum passiert mir das? Aber du bist ein Segensträger. Lass uns zusammen sagen, ich bin ein Segensträger. Du bist es, und das musst du festhalten und sich festhalten. Hagar nahm Ismael an der Hand. Lass dich von Gott an der Hand nehmen. Lass dich vom Heiligen Geist an der Hand nehmen. Du bist ein Segensträger und du bleibst. Und du bleibst. Und die Bibel sagt, und haltet euch dafür. Wir sollen uns dafür viel mehr halten. Wir sollen da nicht so ängstlich sein. Ja, aber weißt du, oh, die Sünde wie den Heiligen Geist, vergiss die ganzen Philosophien. Das ist schon was dran, aber du musst nicht gleich so heiß essen wie kochen. Vergiss es. So, da wird nicht so heiß gegessen. So, und versucht es richtig zu verstehen, richtig einzuordnen. Nur Dumme, die die Bibel nicht verstehen, die deuten alles gleich falsch und leben dann falsch und benehmen sich daneben und erreichen das Ziel nicht. Fang an, ganz vernünftig, natürlich zu leben. Gott hat dich gesegnet und du bist und bleibst gesegnet. Amen. Amen. Für dein Wort, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du meine Geschwister zu dem Erstgeburtssegen gerufen hast. Auch wenn wir Ausgestoßene sind, auch wenn wir Verachtete sind, auch wenn wir nicht akzeptiert werden von der Welt, von den Menschen, auch wenn wir belächelt und bemitleidet werden. Aber Herr Jesus, ich danke dir, du hast mit jedem Einzelnen was vor. So wie du den Ismael zu einem großen Volk gemacht hast, so vielen Fürsten aus seinem Leib herauskamen, viele Fürsten gesegnet worden sind. Herr, so wirst du jetzt auch meine Brüder und Schwestern hier segnen, dass wir eine zahlreiche Nachkommenschaft haben, dass wir Frucht tragen, dass wir unser Leiber nicht ersterben, sondern unser Leiber gesegnet sind. Denn dein Wort sagt, wer an dich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Egal, was die Leute erzählen, egal, was die Leute denken, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und plötzlich entdecken wir diesen El-Roi, diesen Brunnen, den Gott sieht. Die Wahrheiten, die Realitäten, die im Himmel für uns festgeschrieben stehen. Herr, plötzlich merken wir, dass du doch viel größer bist als die Menschen, viel größer als die ganzen Spannungen und Probleme, die uns fertig machen möchten. Herr, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich. Lass unsere Hände hochheben zum Herrn und lass uns Gott preisen. Ich möchte, dass du Gott in Sprachen preist, dass du Gott lobst in deiner Sprache hier in diesem Jahr, dass du anfängst, Gott zu preisen und sagst, Gott, ich danke dich, verdient habe ich es nicht. Womit habe ich es verdient? Du hast weder das Übel verdient, noch das Gute verdient. Du hast nichts verdient. Aber du preist Gott und sagst, Vater, danke, danke, danke. Shakata Ramashanda Rabesite. Hala Ramananda Nebeshite. Hoga Ramashanda. Paramasante. Du siehst, was in uns los ist. Du siehst, wo wir stehen. Herr, wir preisen dich. Kashamo Mabatina Balata. Hala Nemeshikata Ramishita. Urashata Rasandi. Palamashanta. Kura Dilasi. Utapanita Lati. Glory, 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 glory. Halleluja, halleluja. Vater, wir sind da angekommen, wo du uns segnen kannst. In Paran, halleluja. In dieser Mulde, halleluja. Shangara basha darapa siko taramasandi. Siru dizara molaka shante. La parana satara pasinti. Selbst mitten in der Wüste ist deine Herrlichkeit da, lieber Gott. Halleluja, halleluja. Hier in der Betonwüste Berlins. Deine Herrlichkeit ist da. Ich lobe dich und ich preise dich und ich bete dich an. Shakaramashante. Segne meine Geschwister, Herr. Halleluja. Lass deine Herrlichkeit über uns aufgehen. Wie die Morgensonne. Halleluja, halleluja. Lass deine Herrlichkeit aufgehen über deine Kinder. Kura sharabana sentari passante. O kamanta lipula dasandi. Lupusitarasandi. Halleluja, halleluja. Halleluja. Ismael. Komm zurück. Ismael, lass dich nicht unterkriegen. Ismael, gib dich nicht auf. Ismael, kämpfe weiter. Gott ist mit dir. Halleluja. Halleluja. Bruder, Schwester, Gott ist mit dir. Mach weiter. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Und wisst ihr, an diesem Brunnen hat Isaac gebetet. Die Philister haben alle möglichen Brunnen zugeschüttet. Dieser Brunnen blieb offen. Und als der Eliezer die Frau mitbrachte und so weiter, da betet er. Und an diesem Brunnen, El Roy, da an diesem Brunnen erlebt er, wie seine Braut kommt, die Rebekka, wie dann der Eliezer kommt. Er hat draußen dort an diesem Brunnen gebetet. Da, wo Ismael aufgehört hat, da hat Isaac weitergemacht. Er hat gebetet, oh Herr, wann, wo bleibt der Eliezer? Wann bringt er mir diese verheißene Frau? Wann kommt es? Handy haben sie nicht gehabt, Telefon haben sie auch nicht gehabt, Telegraph konnten sie auch nicht schicken. Wann kommt er? Hat Gott gefragt und Gott hat Antwort geschenkt. Und plötzlich kommt eine Gruppe mit Kamele und da ist die Rebekka dabei. Dort an dieser Stelle, weißt du, da hört Geschichte auf und da wird Geschichte weitergemacht und weitergesponnen und weitergewirkt. An der Stelle, wo der Segen einmal aufgehört hat, wo Gott gegenwärtig war, wird Gottes Geschichte weitergemacht. Geschwister, Gott will bei uns die Geschichte weitermachen. Elroy, Gott sieht dich. Preis Gott. Gott sieht, da kann ich jetzt noch weiter predigen. Gott sieht auch dein Opfer. Gott sieht, wie viel die Witwe gegeben hat. Er sieht alles. Gott sieht alles, was du gesagt und getan hast, was du denkst und was du nicht denkst. Gott sieht alles. Elroy, das ist Gott. Der Gott, den hier eine Frau entdeckt, verstehst du? Nicht Abraham. Abraham wusste nicht, wie Gott heißt. Moses wusste auch noch nicht, wie Gott heißt. Ich bin der, ich da bin. Aber hier diese Frau hat als erstes eine Gottesoffenbarung. Elroy, der dich sieht, der hat mich gesehen. Und er lässt mich nicht mehr laufen. Wenn Gott dich einmal gesehen hat, bist du harponiert. Bist du gezeichnet, dann trägst du so einen Tee an deiner Stirn. Dann lebst du in Ewigkeit. Passiert gar nichts. Gott hat dich gesehen. Wir singen. Können wir noch singen? Gib den Herrn die nächsten Tage hoch. Preis den Herrn, auch wenn er nicht zum Preisen ist. Und lobe den Herrn, auch wenn es nicht zum Loben ist. Lobe ihn, heb ihn hoch. Und du wirst sehen, du wirst ein Gesegneter, eine Gesegneter Gottes sein. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen morgen.